Hi, ich bin Sina und das ist Archive Gossip, der Podcast, der mit euch auf Erkundung geht in eines der größten Architekturarchive Deutschlands, dem SAI in Karlsruhe. Ich bin Architekturhistorikerin und Medienwissenschaftlerin und ich liebe Geschichten, die man in Dingen entdecken und anhand von ihnen erzählen kann. Und das bedeutet, ich liebe es, in Archiven zu sein. Und damit bin ich zum Glück nicht allein. In Archive Gossip treffe ich mich mit Mitarbeitenden, Forschenden und Archivexpertinnen, um tief in die Boxen und Schränke, Rollen und Schubladen, Skizzen, Fotos, Karteikarten und Notizen im SAI einzutauchen. Gemeinsam wollen wir uns bekannten und vergessenen Geschichten und Gegenständen widmen und darüber hinaus das Archiv als Wissensort und Institution befragen. Meine heutige Gästin ist Mechthild Ebert. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im SAI und dort in archivarischer und forschender Funktion tätig. Das heißt, dass Mechthild hautnah an der Aufnahme, Sichtung, Inventarisierung und Verwaltung von Nachlässen und anderen Materialkonvoluten am Archiv arbeitet. Genau diese detaillierte Arbeit an den Archivarien informiert ihre Forschung zu Lücken und Leerstellen in Architekturgeschichten, die oft auch erst sichtbar werden, wenn man sich vorgeblich unnötigen Beiwerk eines Nachlasses widmet oder schaut, ob sich hinter einem bekannten Architektennamen oder einer Bürogemeinschaft nicht noch sehr viel mehr AutorInnen verbergen, als einmal inventarisiert worden sind. In dieser Forschung geht es also weniger um vorzeigbare Zeichnungen oder beeindruckende Modelle, sondern um Rückseiten von Fotos, von Karteikarten als Organisationsbeihilfe oder um kleine Notizen und ihre große Wirkung. Und damit springen wir ins Interview. Viel Spaß!
Ich freue mich sehr, dass du hier bist und ich freue mich sehr, dass wir heute ein Interview machen. Und wie immer starten wir erstmal mit einem kleinen Steckbrief, um dich ein bisschen kennenzulernen. Und ich würde sagen, du erzählst uns erstmal ein wenig darüber, wer du bist und was du machst.
Vielen Dank, Sina. Ich freue mich, mich heute mit dir unterhalten zu können, auch über ja, unterschiedliche Themen, die das Archiv betreffen und die mich interessieren. Bei mir angefangen, ich habe Architektur studiert und mich während meines Studiums mit unterschiedlichen Disziplinen kann man vielleicht nicht sagen, aber unterschiedlichen Dingen, die man mit dem Architekturstudium anfangen könnte, beschäftigt und bin so nach meinem Master über ein Stipendium an das Architekturzentrum in Wien gegangen und wollte dort gerne in Richtung Kuration gehen oder vielleicht eine kuratorische Assistenz machen, habe mich irgendwie fürs Archiv interessiert, für historische, theoretische Dinge und wollte irgendwie gerne, auch wenn es blöd gewesen, so reinschnuppern oder weil das irgendwie was ist, was man während des Studiums einfach nicht so intensiv kennenlernt und bin dann dort, im Archiv gelandet und habe mich dort sofort wohlgefühlt, habe Aufgaben übertragen bekommen, die mich wirklich interessiert haben. Ich konnte irgendwie einen kleinen Stand inventarisieren und bin so reingekommen, durfte dann auch im Endprozess eine Ausstellung eben noch so eine Art kuratorische Assistenz machen und das hat mich wirklich sehr begeistert. Und ich habe halt auch immer gedacht, wenn ich das irgendwie nach dem Studium nicht mache, dann komme ich da nicht mehr dazu. Dann sitze ich irgendwo, wo ich vielleicht nicht sein möchte und bin
also ein bisschen in einem Architekturbüro.
Vielleicht in einem Architekturbüro.
Wink, wink.
Das ist ja irgendwie dann doch tatsächlich einfach 95% der Menschen, die Architektur studieren, letzten Endes machen. Und habe mich dann so in dem Bereich irgendwie weiter umgeschaut und war dann im Anschluss noch zu einem Praktikum im MoMA in New York und bin dann tatsächlich wieder an das Architekturzentrum in Wien zurückgegangen und war dort im Archiv angestellt und hauptsächlich eben mit dem Archiv Hans Hollein betreut, das damals gerade eben übernommen wurde zur Inventarisierung und äußerst umfangreich ist und super spannend war irgendwie dieses riesige Archiv, diesen Massen an Material zu sichten, zu sehen, irgendwie, was kann man damit machen, was hat das Archiv in sich für, oder dieser Bestand in sich für Logiken und ja, wie macht man sowas, so eine Masse zugänglich?
Ja, super spannend. Freue ich mich noch mehr drüber zu hören. Und jetzt bist du ja auch schon eine Weile hier in Karlsruhe im SAI Und die nächste Frage wäre, wie du dazu gekommen bist, hier ins Team zu kommen.
Hey, ich habe mich tatsächlich initiativ beworben.
Mhm.
Also mich hat das Archiv so im deutschsprachigen Raum besonders interessiert, weil es ähnlich wie das Architekturzentrum in Wien Bestände sehr umfangreich sammelt. Also es ist nicht so eine, ja, nicht so eine Raritätensammlung. Also hier mal ein Plan, da mal irgendwie ein Dokument, sondern es sammelt Bestände einfach wirklich sehr umfangreich, also Aktenbestände. Hat auch, ja, jetzt vielleicht natürlich anders, aber hatte auch irgendwie immer relativ viel Platz, konnte das dementsprechend auch irgendwie zulassen. Und da dachte, also in der Hinsicht dachte ich mir, dass es besonders spannend ist, diese, ja, vielleicht teilweise auch noch relativ unerschlossenen Dinge zu sichten. Also, weil das ist irgendwie was, mag vielleicht irgendwie abgedroschen klingen, aber so eine gewisse detektivische Arbeit an dem Bestand ist das, was mich auf jeden Fall super reizt an der Arbeit. Und das habe ich hier am ehesten irgendwie auch so gesehen.
Das finde ich alles sehr spannend, kann ich auch gut nachvollziehen. Mit auch meine Geschichte mit sehr viel Arbeiten im Archiv und wie man da dann so reinfällt auch. Und so ein bisschen da im Anschluss würde mich interessieren, was einerseits fasziniert dich eben insbesondere an diesem Archiv hier und was frustriert dich aber auch in der Arbeit damit?
Also ich würde sagen, ja, Faszination und Frustration können ja an manchen Stellen sehr nah beieinander liegen. Ich würde sagen, also so in erster Linie faszinieren mich natürlich irgendwie Archivalien an sich, ja, und was man irgendwie anhand dieser historischen Gegenstände, Objekte quasi für die heutige Zeit, also was man erstmal daran nachvollziehen kann, was für die heutige Zeit interessant ist, inwieweit Objekte, die inzwischen 70 Jahre alt sind, heute super relevant sind. Sie waren es damals, vielleicht sind sie es auch heute, weil sie irgendwie jetzt mit anderen Fragestellungen konfrontiert sind, irgendwie nicht gezwungen sind, aber sich zu gewissen Dingen verhalten müssen, sich äußern müssen, sich positionieren müssen. Und man sonst Archivalien ja vielleicht immer so eher so eine passive Eigenschaft zuschreibt, aber sie können eigentlich auch sehr aktiv sein. Also das finde ich sehr faszinierend. Und einfach, welche Möglichkeiten sich durch diese, durch die Dinge, die da sind oder vielleicht auch die, die nicht da sind, ergeben. Und ja, zur Frustration ist vielleicht so ein bisschen, aber das ist möglicherweise auch, wie gesagt, meine persönliche Situation. Also ich bin ans SAI gekommen, Ende 2020, also während eines Corona-Lockdowns und in der Hinsicht, es war natürlich jetzt erstmal so viel ganz normaler nicht möglich. Und dann war es auch so, dass es einen Generationswechsel, so einen Umschwung, einen Personenwechsel gab und relativ viele Leute, die lange am Archiv gearbeitet haben, am SAI, eben gegangen sind und damit eben auch vielleicht verbunden viele Prozesse oder Abläufe, die sich natürlich so im, vielleicht kann man es so als stilles oder implizites Wissen, sich so über Jahre angehäuft oder angehäuft haben, dass es schwer ist, die zu übermitteln oder dann so nachvollziehen zu können. Also die sind vielleicht nicht so transparent, dass irgendwie aufgezeichnet wurden. Und das finde ich teilweise wirklich frustrierend, dass man an dieses Wissen so schwer rankommt und dass sich gewisse Dinge einfach nicht nachträglich erschließen lassen. Und dann finde ich auch teilweise im Kontakt mit unterschiedlichen Interessengruppen, die Interessen am Archiv haben oder Interessen an den Beständen, dass man da manchmal so sich so, ja, einfach so aufreibt, könnte man sagen.
Ja, du hast da schon einige Sachen angetippt, die wir auch später nochmal ansprechen. Also zum Beispiel, inwiefern ein Archiv überhaupt kein objektiver, neutraler Ort ist, der einfach nur quasi Dinge lagert und erfasst, sondern wie viele Interessensgruppen es da gibt und institutionelle Interessen, private Interessen. Also das wird noch sehr spannend jetzt im Laufe des Gesprächs, denke ich. Aber erstmal, um vielleicht auch einen Einstieg zu finden in deine persönliche Forschung, war meine Aufgabe an dich, dass du ein Objekt mitbringst oder eine Abbildung davon. Dieses Objekt sollte vielleicht in deinen Augen verkörpern, was deine aktuelle Arbeit ist. Und ich bin sehr gespannt darauf, was du mitgebracht hast.
Also, mein Objekt ist keine Archivalie im klassischen Sinn. Also, es ist kein Objekt, das an das Archiv übergeben wurde, sondern es ist eine Art Findmittel. Also, es ist ein Objekt, das im Rahmen der Erschließung eines Bestandes entstanden ist. Und generell Übersicht da, also über ein bestimmtes, in diesem Falle Projekt, geben soll. Es ist eine ganz klassische Karteikarte, DIN A6 Querformat mit Linien, ich würde sagen im Abstand von 5 bis 6 Millimetern zueinander. Und beschrieben werden unterschiedliche Metadaten zu einem Projekt aus dem Bestand Egon Eiermann. Es gibt ganz klassisch, es gibt eine Abkürzung für das Projekt. Es gibt die Art des Projektes. Es gibt die Bezeichnung, Ort, Entwurf, als mögliche, so weiter nicht verdächtig. Und dann kommen wir aber, erstmal beschreibt das die Karteikarte des Projekt der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, also ein durchaus sehr bekanntes Projekt von Eiermann. Und wenn wir zum Entwurf kommen, steht da Eiermann, Egon. Und in Klammern dahinter steht, Hilgers soll nicht genannt werden. Ausrufezeichen. So. Das wurde getippt. Das ist also erstmal so, steht erstmal so da. Und dann ist dieses soll nachträglich, ich würde sagen mit einem Kugelschreiber, durchgestrichen worden. Und über dem soll steht nun ein will. Das ist natürlich erstmal ein interessanter Fakt. Im gleichen Zuge würde man vermuten, wenn man die Handschriften sieht, wurde bei der Art des Projektes noch hinzugefügt, dass es sich dabei auch um einen Wettbewerb handelt. Also dass es sozusagen ein Projekt ist, das aus einem Wettbewerb hervorgegangen ist und nachträglich realisiert wurde. Und sozusagen auch zum Wettbewerb, also sowohl zum Wettbewerb als auch zum realisierten Projekt letzten Endes Unterlagen vorhanden sind. Genau. Und jetzt fragt man sich vielleicht erstmal, wer ist Hilgers? Das ist Robert Hilgers. Er war lange Zeit Büropartner von Egon Eiermann. Und man fragt sich, wer hat erst einmal diese Karte erstellt im Zuge der Inventarisierung und warum hat die Person, man weiß nicht, welche Person es war, aber warum hat nachträglich irgendjemand nochmal gedacht, man müsste dieses soll jetzt durch ein will ersetzen? Oder wer hat überhaupt gedacht, dass Hilgers nicht genannt werden will? Hat Hilgers das gesagt? Hat das irgendjemand anders gesagt? Es ist einfach
Hat Egon Eiermann das gesagt?
Dazu kann man tatsächlich sagen, dass der Bestand ja erst an die, an die Universität Karlsruhe gekommen ist, nachdem Eiermann verstorben ist.
Okay, Verdachtsmoment hat sich nicht bestätigt.
Der Verdachtsmoment will sich erstmal nicht bestätigen. Aber ganz einfach, stellen sich anhand dieses Objektes einfach zentrale Fragen. Wer entscheidet, dass Hilgers nicht genannt werden will? Wer entscheidet, dass er nicht genannt werden soll? War es eine falsche Formulierung, die sofort geändert wurde? Wurde es erst später geändert? Also was führt dazu, sowas festzuhalten? Zumal es eben auch wirklich eines der bekanntesten Projekte Eiermanns ist.
Ja, absolut. Und warum hast du dieses Objekt gewählt, um es heute mitzubringen?
Ich habe das Objekt gewählt, weil genau das Prozesse sind, die mich interessieren. Also was passiert mit Beständen? Was passiert mit Objekten? Wie werden Dinge strukturiert, organisiert, inventarisiert? Was ist wichtig? Was wird festgehalten? Was halten Personen für notwendig festzuhalten? Also ich meine, hat man ja immer ein Interesse, ein zukünftiges Interesse an dem Bestand so vor Augen. Ja? Also die Inventarisierung wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit eben direkt in den 70er Jahren durchgeführt und sollte ja sowohl für NutzerInnen, aber vielleicht auch erstmal primär von ArchivmitarbeiterInnen genutzt werden können als Hilfsmittel.
Also nur um das jetzt nochmal festzuhalten, die Karteikarte ist so mit dem Bestand zum SAI gekommen.
Sie ist, da das SAI ja erst 1989 gegründet wurde, ist diese Karteikarte. Also wenn man es von dem Standpunkt betrachtet, ist die Karteikarte mit dem Bestand ins Archiv gekommen. Wenn man jetzt aber sieht, dass der Bestand eben zuerst an die Baugeschichte gegangen ist und dort inventarisiert wurde und dabei die Karteikarte entstanden ist, ist sie also nicht originell aus dem Bestand Egon Eiermann, aber gehört zum Bestand, der ans SHI übergegangen ist.
Also sehr spannend. Das heißt, die Karteikarte ist sozusagen im Kontext vom damals noch nicht KIT, aber von der Hochschule Karlsruhe entstanden am Institut Baugeschichte oder Lehrstuhl Baugeschichte, was auch immer die korrekte Bezeichnung ist. Und dann als 1989 das SAI gegründet wurde, ist die Karte mit dem Bestand, mit den tatsächlichen Archivarien dann hier in das Archiv gekommen. Okay, also sie hat schon auch eine längere Reise hinter sich gehabt.
Ja.
Egal, und da schließt auch meine nächste Frage an. Denn wenn dieses Objekt jetzt irgendwie für sich selbst sprechen könnte, wie würde es seinen aktuellen Zustand, aber auch sein bisheriges Leben beschreiben?
Den aktuellen Zustand vielleicht leicht vergilbt auf jeden Fall. Aber sonst wahrscheinlich, dass es nicht damit gerechnet hatte, mal so ein Objekt zu sein, an dem Leute so viel Interesse haben für das, was draufsteht oder eben nicht draufsteht oder durchgestrichen wurde. Weil ich denke, dass das Objekt eher mit der Intention angelegt wurde, zu sagen, dass die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in Berlin steht oder von wann bis wann geplant wurde oder was es für ein Planverzeichnis dazu gibt. Also ich denke, das ist so, ich habe ja jetzt vielleicht eher ein Meta-Interesse an dieser Karteikarte und nicht an dem, was vielleicht damit intendiert wurde, zu beschreiben. Also ich habe möglicherweise einfach einen anderen Blickwinkel auf das, was auf der Karteikarte draufsteht. Befrage sie anders als das, wofür sie möglicherweise gedacht war.
Okay, also die Karteikarte wurde jetzt so vom NPC zum zur Hauptfigur.
Wirklich, mhm. Mietig, ja.
Ja, ist doch gut. Ungeahnte Rollen, die jetzt hier noch eingenommen werden. Und um jetzt aus diesen sozusagen spannenden Mikrogeschichten noch einmal rauszusuchen und mal mehr das Archiv als Institution zu befragen, würde ich einfach gerne deine Einschätzung hören, deine Meinung dazu hören, oder vielleicht eher eine Beschreibung, eben wie du jemand, der jetzt überhaupt nichts mit Archiven zu tun hat, also da noch nicht so tief drinsteckt wie du oder ich, wie man so einer Person nahebringen könnte, dass eben das Archiv überhaupt kein neutraler Ort ist oder dass es halt eben so viele Kräfte und Interessen gibt, die darin arbeiten, miteinander, füreinander, vielleicht auch mal gegeneinander oder mit halt so Konfliktfeldern. Wie würdest du das beschreiben?
Ich denke, man kann sich ein Archiv wie jede, also wie viele andere Institutionen auch vorstellen. Also es gibt interne Prozesse, in die man ja selten eingeweiht ist. Also die man von außen auch selten wahrnehmen kann, die nicht transparent irgendwie dargestellt sind. Kann man irgendwie in der Hinsicht. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Interessen. Es ist die Frage, was wird gesammelt? Wie wird gesammelt? Wie werden die Dinge organisiert? Wie werden sie strukturiert? Und was wird letzten Endes zugänglich gemacht? Das Archiv ist natürlich, wie andere Institutionen auch, an gewisse Gesetze gebunden, an die Wahrung gewisser Rechte, Urheberrecht, Persönlichkeitsrechte, kann natürlich nicht alles zugänglich machen. Auch irgendwie ein Punkt. Dann stellen sich aber natürlich auch immer Fragen, wie unter welchen politischen Bedingungen entstehen Archive überhaupt erstmal? Unter welchen politischen Bedingungen wird inventarisiert? Man muss sehen, dass Archive als Institution eine gewisse Autorität ausstrahlen, ihnen auch so eine gewisse Deutungshoheit zugesprochen wird, sie die teilweise auch einfach für sich beanspruchen. Man aber auch ganz klar sagen muss, dass das, was in den Archiven ist, nicht alles ist. Ja, also man, natürlich ist es erstmal, man denkt, das ist in einem Archiv, das ist wichtig. Dinge, die nicht da sind, sind nicht wichtig, sondern sie sind vielleicht aus ganz anderen Gründen nicht da. Also es gibt Leerstellen, die genauso wichtig sein können, wie das, was da ist. Ja, man muss auch sehen, wie kommen Dinge an das Archiv, ja. Welche Interessen spielen da vielleicht auch eine Rolle? Vielleicht auch interne Interessen der Institution. Ja, das kann man nie irgendwie ausschließen. Man muss auch sehen, dass Bestände oder Objekte, die in das Archiv kommen, selten so ganz einfach nach ihrer Entstehung vollständig vorliegen. Ja, also natürlich gibt es... Also, da gibt es irgendwie ganz, ganz simple, natürliche Prozesse des Verfalls. Dinge werden irgendwie gelagert, wie sie gelagert werden, vielleicht zu feucht, vielleicht auf einem Dachboden, aufgrund ganz natürlicher Prozesse angegriffen und sind vielleicht überhaupt nicht mehr interessant fürs, also nicht interessant fürs Archiv, aber können vom Archiv nicht mehr übernommen werden, ja. Oder werden möglicherweise schon vorher entsorgt. Ob mit einer bestimmten Intention, ist auch wieder die Frage. Vielleicht arbeitet da ja auch irgendjemand ganz klar an seinem Selbstbild, ja, an der Eigendarstellung. Vielleicht werden auch unliebsame Projekte beiseite geschoben oder, ich meine, das ist ja auch was ganz Persönliches, was ganz Menschliches. Nicht jeder ist mit allem, was er vielleicht jemals getan hat oder in seiner Vergangenheit irgendwie eine Rolle spielte, zufrieden, und ich finde, daran zeigt sich immer ganz gut, dass ein Archiv einfach nicht die Vollständigkeit aller Dinge ist. Ja. Also das ist irgendwie ganz wichtig. Und was auch eine Rolle spielt und natürlich irgendwie viel wichtiger ist, ist die Subjektivität, mit der auch erschlossen wird oder inventarisiert wird. Das ist auch was ganz Menschliches. Menschen, die inventarisieren, sind auch irgendwie geprägt, haben auch besondere Interessen oder Felder. Es ist egal, wie sehr man sich bemüht, objektiv zu sein, wird es da auch immer irgendwie vor, einfach Prägungen geben, die sich da vielleicht auch widerspiegeln.
Also könnte man sagen, dass schon so viele Selektionsprozesse im Laufen waren und sind, wenn zum Beispiel ein Bestand hier das Weg ins SAI-Archiv oder auch in irgendein anderes Archiv findet, dass man schon da überhaupt nicht irgendwie von einem reinen Materialkonvolut oder so sprechen kann, sondern dass das immer schon gefiltert ist, dass da schon ganz viel dran gearbeitet wurde, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Und das ist eigentlich irgendwie, finde ich, nochmal sehr eindrücklich, wenn man das sich vergegenwärtigt. Angenommen, man ist in der Rolle, dass man zum ersten Mal mit einem Archiv arbeitet, weil man jetzt anfängt zu forschen oder so, dass man sich eigentlich so viel Gedanken um die quasi Rahmenbedingungen eines Bestands oder so machen muss, wie auch über das, was man da drin findet. Also, dass es eben nicht damit getan ist, zu sagen, okay, ich will jetzt nur zur Gedächtniskirche forschen, aber diese Karteikarte schaue ich mir nicht an. Aber eigentlich ist halt nur beides in Kombination annähernd etwas, was irgendwie die Geschichte, protokolliert oder widerspiegelt oder wie auch immer man das nennen will.
Ja. Man muss aber auch, also was auch irgendwie nochmal interessant ist, man kann ja auch sehen, wie Bestände ans Archiv kommen. Die werden ja teilweise aktiv akquiriert und teilweise melden sich aber natürlich auch Leute und fragen, ob man Interesse an Dingen hätte. Ja. Und man muss ja auch sagen, dass was das Archiv irgendwie widerspiegelt, ist eine gesellschaftliche, also ist eine ist historisch gesellschaftlich irgendwie gerahmt. Es gibt möglicherweise auch, das Archiv hat wenig Frauen, aber das, was es widerspiegelt, sind irgendwie Nachkriegsarchitektur in der BRD, aber ja, wie viele ArchitektInnen gab es in der BRD? Also es ist...
Ja, apropos, also was ich ja eben schon weiß von deiner Arbeit oder wo ich so ein paar Einblicke bekommen habe, handelt auch immer wieder davon, dass du in deiner Arbeit hier im Archiv AkteurInnen entdeckst oder findest, habe ich hier in Anführungszeichen geschrieben, oder sagen wir mal rezentrierst, fokussierst, die bislang eben nicht sichtbar waren oder gar unsichtbar waren, überhaupt nicht wirklich beachtet wurden oder sozusagen gleichwertig präsentiert wurden in der Art und Weise, wie bisher inventarisiert wurde. Und wie kann man sich das praktisch vorstellen? Also wie bist du überhaupt dazu gekommen und was bedeutet es dann, dass eben AkteurInnen unsichtbar waren oder sind im Archiv?
Ja, unsichtbar ist vielleicht bei einigen eine nicht ganz richtig. Also Robert Hilgers ist nicht unsichtbar im Kontext des SAIs, weil Robert Hilgers später seinen Bestand auch noch an das SAI gegeben hat. Ja, aber nachdem Egon Eiermann verstorben ist, als Architekt selbstständig, alleine in einem Büro und hat eben dazu auch noch Dinge übergeben. Jetzt gibt es zum Beispiel auf der Webseite des SAIs gibt es Egon Eiermann und es gibt Robert Hilgers. Ist klar, sogar die Büropartnerschaft ist auf der Website, die ist aufgeführt. Aber so wie die Objekte genutzt oder veröffentlicht werden, spielt Egon Eiermann einfach eine größere Rolle und wird irgendwie eher so als dieses, oder verkörpert dieses Narrativ, dieses Genie-Charakters, also dieses einen Architekten, der eigentlich alles alleine bewältigt.
Mhm.
Aber letzten Endes ist es eine gleichberechtigte Büropartnerschaft gewesen.
Ja.
Und andere Fälle, da ist es natürlich irgendwie so, die sind da, aber vielleicht wurden die einfach nicht in dem Kontext gesehen oder vielleicht ist es jetzt einfach auch ein anderer Blickwinkel, den man darauf anwendet oder vielleicht häufen sich einfach Objekte oder man findet verstärkt Archivalien, die einem einen anderen Eindruck von dem Bestand geben oder vielleicht gar nicht von dem Bestand, sondern einer Person, die als Bestand da ist und man verknüpft sie eben mit anderen Beständen und bemerkt durch die Verknüpfung mit anderen Beständen, ah, daran war die Person auch noch beteiligt oder das hat sie vielleicht auch noch gemacht oder hier haben wir Bestände, die sind eben gewissen Personen zugeordnet, haben aber natürlich, also inkludieren natürlich auch andere Personen, mit denen sie vielleicht Entwürfe gemeinsam gemacht haben, aber die oder die eine große Rolle gespielt haben im Entstehen unterschiedlicher, ja, unterschiedlicher Projekte.
Dann ist es aber auch nochmal ein Unterschied, ob es jetzt eben eigentlich um eine, sich um eine gleichberechtigte Büropartnerschaft handelt, und es in Anführungszeichen kein Problem ist, für einen anderen Mann in dieser Zeit dann auch nochmal sichtbar zu werden, in einer Solo-Karriere und so. Aber wie verhält sich das vor allem in dieser Zeit mit Frauen, was du ja auch angeschnitten hast? Es gab nicht so viele. Und was passiert aber vielleicht auch mit denen, die es gab, die aber dann eben auch neben größeren Namen gearbeitet haben?
Ja, es gibt im Archiv, jetzt müsste ich, Stand jetzt, nein, da wir vor kurzem den Bestand Myra wahrhaftig übernommen haben, ist es jetzt ein Mehr. Ja, 3% der Bestände sind Frauen zugeordnet. Und die sind relativ unterschiedlich. Also sie unterscheiden sich einerseits zu den Beständen von ihren männlichen Kollegen. Sie unterscheiden sich aber auch untereinander. Mhm. Also wir haben zum Beispiel einen Bestand, der Maria Verena Gieselmann Bestand, der ist im Kontext ja zu den anderen Beständen sehr, ja, relativ überschaubar und der beinhaltet die Dokumentation eines Stipendiums, das er ermöglicht hat, eine Recherchereise in die USA zu machen. Das sind ausführliche Tagebücher, vielleicht nicht so, Reisetagebücher, würde man sie vielleicht nennen, und eine fotografische Dokumentation dieser Reise. Und alles, was sie im Kontext dieser Reise an Korrespondenz mit dem Ministerium in den USA hatte, sie irgendwie vielleicht ja ihre Reiseroute ändern wollte oder eine Woche länger bleiben wollte oder eben in Vorbereitung und Nachbereitung dieser Reise irgendwie korrespondiert hat. Genau. Und dann gibt es den Bestand von Reinhard Gieselmann, der ihr Mann war. Und den Bestand von Alfred Fischer, ebenfalls Architekt, der ihr Vater war. So. Jetzt könnte man diese drei Bestände sehen. Maria Verena Gieselmann hat eigentlich nur dieses, da gibt es diese, also alles, was in dem Bestand ist, sagt, macht Aussage darüber, was sie Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre in den USA erlebt hat, wen sie dort getroffen hat. Aber es weist darauf hin, dass sie hat Architektur studiert, ein ausgeprägtes Interesse an Schulen hat, an der Architektur von Schulen in den USA. Wirklich sehr umfangreich, sehr fundiert, dort Informationen gesammelt hat und ihre Interessen da lagen. So, und dann gibt es eben diese beiden anderen Bestände, den von Alfred Fischer und den von Reinhard Gieselmann. Das sind eher in Anführungszeichen klassische Bestände. da sind Pläne drin, da sind Fotografien drin, da sind Projektdokumentationen drin. Genau. Und dann fängt man aber an zu sehen, dass im Bestand von Alfred Fischer zum Beispiel ein Fotoalbum ist, das Reinhard Gieselmann und Maria-Verena Gieselmann ihm einmal zum Geburtstag geschenkt haben. Und in diesem Fotoalbum stehen zu den Projekten, zu den Fotos der Projekte, die sie gemeinsam gemacht haben, alle UrheberInnen.
Also das Ehepaar gemeinsam gemacht hat.
Zum Beispiel damals noch nicht, zu manchen, ja, für manche Projekte noch nicht verheiratet, aber
als Duo.
Die sie als Duo oder zu dritt eben gemacht haben. Also teilweise eben zu dritt. Sie hat Projekte mit ihrem Vater gemacht, teilweise haben sie zu dritt Projekte gemacht. Und dieses Fotoalbum hilft nun tatsächlich, unterschiedliche Projektbeteiligungen Maria-Verena Gieselmann zuzuordnen.
Wow, ja.
Aber auch das ist tatsächlich dann nicht unbedingt unsichtbar gewesen. Auch steht im Findbuch oder im Findmittel auch sogar auf der Webseite im Rahmen des Bestands von Alfred Fischer und auch als aufgeführtes Projekt bei Maria-Verena Gieselmann. Aber es ist halt einfach sehr skurril, dass ihr eigener Bestand nichts dazu aussagt.
Ja, absolut.
Einfach nicht dazu spricht. Im Bestand von Reinhard Gieselmann, der hat das Büro letzten Endes nicht mit ihr zusammengeführt, aber man kann doch davon ausgehen, dass sie als Architektin, also dass es da in gewisser Art und Weise einen Austausch gab und sie sich davon nicht vollkommen losgelöst hat.
Also man sammelt so von einer sehr weiten Perspektive so Eckdaten, die alle darauf hinweisen, dass es eigentlich mehr geben müsste, dass es da eventuell fehlende Informationen gibt, also dass es einfach Leerstellen gibt, wo man irgendwie eigentlich erwarten würde, da hat sie sich auch engagiert, da war sie irgendwie mit dabei gewesen, aber wir haben einfach keine Aufzeichnungen und können das nicht zusammenziehen, so wie das eigentlich möglich wäre, wenn man genauere Angaben hätte in diesem Fotoalbum zum Beispiel. Als, ja, das, was da so drinsteht, wenn man sich eben vorstellt, das war ein Geschenk. Das war ja auch kein Arbeitsmaterial, oder? Es war ja quasi ein privater Gegenstand, oder?
Ist ein privater Gegenstand, genau. Der allerdings natürlich, es gibt jetzt, man muss sagen, es gibt den Bestand Alfred Fischer, der ist jetzt nicht so extrem umfangreich und das sind Fotos, die hätte es woanders nicht gegeben. Deswegen wird es eben auch aufbewahrt worden sein. Ist wie so ein kleines Portfolio, könnte man fast sagen. Also es ist ganz interessant.
Ja, ich hatte nur mal so nachgefragt, weil ich das eben immer so spannend finde, zu überlegen, wie Information eben gehandhabt wird, wenn es sich um etwas quasi aus dem Privathaushalt, sozusagen außerhalb der Bürosphäre einfach verhält und wie man eben mit diesen Sachen umgeht, die jetzt eigentlich mit hier reinkommen in was manche Leute vielleicht eher als ein Werkarchiv bezeichnen würden, eben nicht in erster Linie ein persönliches oder Personenarchiv.
Ja.
Und eben wie man dann doch, wenn man bestimmte Antworten finden will, da diese Gegenstände sehr anders interpretieren muss, um irgendwie die Daten halt herauszuheben, die man braucht. Und ich meine, das, worum sich eben diese Themen ja, so ist mein Eindruck halt immer wieder drehen, ist eigentlich die Frage nach Metadaten, also Metadaten finden, Metadaten so gut wie möglich aufbereiten, Lücken in Metadaten zu finden, die uns heute eben neue Aufgaben geben, neue Fragen geben, das überhaupt mal so zu identifizieren. Und vielleicht kannst du einfach nochmal erklären, wenn wir jetzt nochmal eine größere Perspektive einnehmen, vielleicht einmal kurz, was sind Metadaten im Kontext von Archiven und der Archivarbeit und welche Rolle spielen sie in eben diesen Geschichten, mit denen du zu tun hast in deiner Forschung?
Also man kann Metadaten wahrscheinlich einfach erstmal ganz einfach im Kontext eines Architekturarchivs oder auch eines Archivs erklären, wenn man einen Plan hat. Dann gibt es ich würde es jetzt mal in intrinsische Merkmale. Also, es ist ein Plan. Ich kann messen, wie groß ist der Plan. Ich kann sagen, was ist das Material, auf das gezeichnet wurde? Womit wurde darauf gezeichnet? Hoffentlich kann ich sagen, was der Plan abbildet. Möglicherweise hat der Plan einen Stempel. Möglicherweise kann ich in diesem Stempel feststellen, von wann der Plan ist, von wem er gezeichnet wurde, welchem Projekt er zuzuordnen ist. Und dann gibt es extrinsische Merkmale, die mir der Plan selbst nicht mitteilt.
Mhm.
Wenn ich Pech habe, weiß ich nicht, von wann er ist, von wem er ist, welchem Projekt er zuzuordnen ist. Ich weiß aber auch nicht, nur wenn ich den Plan sehe, wenn ich nur den Plan sehe, weiß ich nicht, wie ist der Plan an das Archiv gekommen? Woher kommt der Plan? Was ist die Provenienz des Plans? Kann ich jetzt erstmal nicht sagen. Und das sind Dinge, die aufgenommen werden. Manchmal werden die natürlich, also wenn man sich das vorstellt, in einer Art Findmittel, werden die jetzt nicht für alle Pläne, alle Archivalien einzeln aufgenommen, sondern für Konvolute oder auch einfach nur für einen Bestand. Man sagt, der eine Bestand ist dann und dann ans Archiv gekommen. So. Der und der Bestand wurde möglicherweise später ergänzt durch weitere Teile des Bestandes. Die Rolle, die solche Metadaten in Bezug auf die vielleicht Fälle spielen, die ich vorher geschildert habe, sind natürlich, wenn man jetzt irgendwie nochmal zur Karteikarte zurückgeht, super interessant. Im Falle, ist es jetzt Eiermann, ist es jetzt Hilgers, wer will, soll, wann, wie, was? Was ist die Motivation der Person, die sowas notiert? Welche Personen haben möglicherweise Einfluss darauf genommen oder welche Prozesse haben Einfluss darauf genommen? Welche Erschließungslogiken haben Einfluss darauf genommen? Und sind in der Hinsicht schon, spielen sie so eine Schlüsselrolle. Also ich meine, diese Karteikarte ist wirklich so ein, wie so ein Twist, wie so ein Plot-Twist gewesen in Bezug darauf. Weil es ist irgendwie klar, dass Hilgers eine Rolle spielt, aber wer entscheidet denn jetzt, dass er will und nicht soll? Also es sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Dinge. Genau.
Ja, ich liebe diese Bezeichnung dieses Plot-Twists, weil genauso wirkt es ja dann sich so auf eine Geschichtsschreibung eben aus. Und wenn man sich jetzt eben nochmal auf dieses Material jetzt wirklich von dieser Karteikarte bezieht, die eben zu diesem Zeitpunkt irgendwie für die Archivierung oder für, ja, die erste Archivierung, Bestandsaufnahme eben von diesen ganzen Materialien von Eiermann da genutzt wurde. Wie kann man sich dann vorstellen, wirkt so ein Gegenstand zurück auf die Metadatenerfassung heute oder eben so Metadatenerfassungstechniken, die wir heute verwenden oder die heute Standard sind?
Ja, das ist eine gute Frage. Also vielleicht ist es einerseits eben tatsächlich so eine Metadatenstruktur, aber vielleicht ist es andererseits auch einfach so eine Erschließungslogik. Also es gibt zum Beispiel Bestände, für die jetzt so eine Karteikarte, also ist jetzt ein ganz klassisches Findmittel, ja, also sie bildet ja einfach ab, was dieses, also so die Kerndaten zu dem Projekt. Aber manchmal gibt es eben, also müssen andere Findmittel angewendet werden und andere Logiken, weil Bestände irgendwie ganz anders strukturiert sind, weil Bestände eine Struktur mitbringen auch. Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel ganz interessant den Bestand von Konrad Roland anguckt, der hat selbst eine sehr interessante Strukturierungs-Organisationslogik. Und jetzt kommt man und braucht so eine Metaebene, so eine andere Logik, die dann dem Archiv oder den Leuten, die im Archiv arbeiten, die das Archiv nutzen, irgendwie mehr über den Bestand, ja, mehr über den Bestand erzählt. Und natürlich ist es, sind die Mittel, die man nutzt, um Dinge zu archivieren oder die Materialien, die man nutzt, sind natürlich auch in der Hinsicht interessant. Man könnte das vielleicht so am Beispiel einer Signatur, die ja auch dann quasi ein Metadatum ist, den man dem Gegenstand gibt oder vielleicht im Konvolut, Archivalie, ist es vielleicht auch nochmal ganz interessant. So eine Signatur wird im SAI zum Beispiel häufig nach dem Bestand vergeben. Also wenn das jetzt Egon Eiermann ist, dann ist das zum Beispiel EE-. Und dieses erste Kürzel deutet auf einen Vorlass, auf einen Bestand hin, der aber eher so mit der Provenienz zusammenhängt. Also wer hat die Dinge übergeben? So, oder in welchem Kontext wurden die übergeben? Jetzt könnte man ja sagen, wenn man, um jetzt nochmal auf den Bestand zurückzukommen, den wir vorhin hatten, wenn jetzt dieses Fotoalbum aus dem Bestand von Alfred Fischer hat jetzt eine Alfred-Fischer-Signatur. Und dieses Bestandskürzel oder die Signatur könnte für mich irgendwie, wenn ich das nutze, viel zu häufig implizieren, dass Provenienz so eine leichte Gleichsetzung mit so einer Urheberinnenschaft hat. Und das ist natürlich irgendwie auch nochmal so ein Hint. Man könnte jetzt denken, okay, das hat die Signatur EE, das wird wohl Egon Eiermann sein. Also wenn man jetzt so ganz, ganz simpel an die ganze Sache herangeht. Aber es wurde eben nur in diesem Kontext übergeben.
Und gegeben all der ja, Schwierigkeiten oder so ein bisschen schnell auftretenden Konsequenzen in all diesen Mechanismen, in all diesen Prozessen, Vorgängen, bei alles, was wir gesprochen haben, mir jetzt nochmal eine zum Abschluss leichte, positiv gewandte Frage uns der widmen wollen. Wenn wir jetzt mal träumen, wenn es ein ideales Archiv gäbe, wo alle diese Probleme nicht mehr vorkommen sollen, wie stellst du dir vor, wie würde das aussehen, wie würde das funktionieren?
Also ganz platt gäbe es super viel Platz. Mehrere Flugzeug, Hangar, voll mit Material, aber vor allem Platz, um all dieses Material zu sichten. Es gäbe unglaublich viele Personen, die dieses Material sichten könnten und es inventarisieren könnten und besonders zugänglich machen können. Und natürlich, was ich wichtig fände, dass Arbeitsprozesse, Erschließungskriterien transparent dargestellt werden. Also, dass man wirklich immer genau weiß, was da passiert, dass man an diese Informationen rankommt und dass sie nicht so wirken, als ob man danach nicht fragen dürfte oder als ob es so ein hermetisch abgeschlossenes System ist. So. Weil da, als sowas habe ich manchmal das Gefühl, wird das Archiv wahrgenommen, sondern dass es wirklich dazu da ist, es zu befragen, sich selbst auch kritisch zu hinterfragen und davor auch keine Angst hat, sich zu hinterfragen oder ja, seine Archivalien zu hinterfragen, zu befragen. Und das auch auf jeden Fall mit aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen, weil das ist nicht nur, das sind nicht nur Baupläne, die wir sammeln, sondern wir sammeln Materialien, die einen gesamtgesellschaftlichen Kontext wiedergeben und die Bedeutung der Disziplin in Hinblick auf andere Disziplinen, in Hinblick auf unsere gestaltete Umwelt. Und das, denke ich, ist wichtig, da trotz dessen, dass man irgendwie eine Institution ist und dass es irgendwie natürlich ein Frachter ist, ein riesiges Schiff, flexibel bleibt und dass das Archiv flexibel ist.